Jugend und Politik ganz generell ein schwieriges Thema. Ja. Auch hier habe ich Ihnen ein Zitat aus der Popkultur mitgebracht. Jarvis Cocker, eine Britpop-Größe. Er sagt, wir haben Anführer satt, wir wollen einfach nur, dass die Dinge funktionieren und zwar richtig. Ja. Das würden viele, viele Jugendliche unterstreichen, wahrscheinlich auch viele Erwachsene. Ja. Jugendliche blicken sehr kritisch auf die Institutionenpolitik. Sehr wenige haben Interesse daran, sich im Rahmen der institutionellen Politik zu engagieren. Sehr wenige folgen dem Anspruch, mitzugestalten und zu verändern. Die Institutionenpolitik, die dort tätigen Akteure, werden als Ansammlung von Dampfplauderern empfunden. Ja, und als Selbstdarsteller, als ein Karussell, das sich permanent um sich selber dreht. Ja? Und junge Leute sehen nicht wirklich, was das mit ihrem Alltag, mit ihren Anliegen, mit ihren Interessen, mit ihren Problemen zu tun hat. Ja? Wenn man jetzt Jugendliche fragt, ja, was müsste man ändern, damit Politik für euch attraktiver wäre, ja, sagen die ganz offen, dass sie vor allem Problemlösungen wünschen. Also Lösungen für Probleme, die sich ganz konkret im Alltag stellen. Ja, da haben wir den Generationenvertrag. Da haben wir eben die Frage, wie man Wohlfahrtsstaat über Generationen hinweg weiterfinanziert. Wir haben in den urbanen Ballungszentren in ganz Europa das Problem der Gentrifizierung, teure Wohnungen im Innenstadtbereich, ja, Abschieben der Jungen irgendwie in Randzonen, ja, oder zurück ins Hotel Mama. Ja. Wir haben die deregulierten Finanzmärkte, wo alle darüber reden, dass man die in den Griff bekommen muss, wo man aber nur nicht sieht, wie das funktionieren soll. Wir haben die Migrationsgesellschaft, wo die großen Konzepte fehlen. Ja. Und wir haben natürlich das Thema Bildungsreform und Arbeitsmarktchancen für die nachrückende Generation. Das sind so die heißen Themen. Ja. Und ich denke, die Politik weiß das durchaus, was Thema wäre, aber die Lösungskonzepte fehlen aus Sicht der Jugendlichen. Und deswegen reagieren die halt zunehmend mit Distanz. Viele outen sich ganz offen als politikverdrossen. Viele geben sich eher so verdeckt politikdistanziert. Weniger bildungsprivilegierte Milieus machen von dem demokratischen Recht, so würde ich es nennen, vom demokratischen Recht, unpolitisch zu sein, Gebrauch. Das Erstaunliche, das für mich Erstaunliche ist, dass die am Wahltag dennoch wählen gehen. Ja? Die pfeifen auf Politik, gehen am Wahltag aber wählen. Ja? Und wählen nicht weiß, also geben nicht eine ungültige Stimme ab, sondern geben eine gültige Stimme ab. Ja, ich habe mich sehr intensiv mit diesem Phänomen beschäftigt und habe da einiges dazu gelernt. Erstens, man wählt das geringere Übel. Ja. Vielleicht ist das bei Erwachsenen auch oft der Fall. Ja. Zweitens, wenn man wirklich ein Statement setzen will, wählt man nicht, sondern wählt ab. Also abwählen das neue Wählen. Ja. Das ist eine Grundhaltung, die uns nachdenklich stimmen sollte. Ja. Und es ist eine Grundhaltung, die sich vor allem bei denen stark ausprägt, die sich um ihre Zukunftschancen betrogen sehen oder glauben, in eine sehr unsichere Zukunft zu gehen. Die Modernisierungsgewinner, die sich gute Chancen für die persönliche Zukunft ausdenken, ja, oder ausrechnen, die reagieren anders, die sind politischer, wenn man so will. Ja, die voten für, die wählen etwas und sie sind auch eher bereit, sich zu engagieren. Ja. In diesem Segment findet man die klassischen Beteiligungseliten. Wobei man natürlich sehen muss, dass Beteiligung oder Engagement, freiwilliges Engagement in diesen Segmenten auch nicht mehr so funktioniert wie noch in meiner Jugendzeit. Ja. Beteiligung, Engagement, auch Protest ist nur dann interessant, wenn es mit Erlebnis verbunden ist. Wir beobachten einen starken Trend zur Eventisierung, ja, von Protest und Engagement, so nach dem Motto, die Demo ist der neue Club. Ja. Also einfach trocken irgendwo durch ein Megafon zu sprechen, Parolen durch ein Megafon zu sprechen, das ist uninteressant. Ja. Und natürlich das, was da abgeht, kann teilweise super interessant und kreativ sein. Ich denke an die Proteste gegen Staatsgewalt im Zuge der Gentrifizierungsdebatte in Hamburg vor 2 Jahren, wird es sicher her sein. Ja. Protest gegen Staatsgewalt, also Niederknüppeln von Demonstranten, Klobürstenproteste, also mit Klobürsten gegen die Staatsgewalt, hat ja was. Ja. Ist lustig, macht ein Bild, ist ein Event. Ja? Gut, funktioniert ganz anders als Protest in meiner Jugendzeit. Und auch Engagement ganz generell, freiwilliges Engagement funktioniert anders, wobei man sehen muss, dass die Gruppe der Engagierten sehr, sehr klein ist und tendenziell kleiner wird. Ja? Weil dem so ist, hört man auch immer wieder, dass die heutige Jugend so egoistisch wäre. Stimmt und stimmt auch wieder nicht. Ich weiß nicht, ob der Begriff egoistisch das richtige Wort ist. Vielleicht sollte man eher so sagen, pragmatisch am eigenen Nutzen orientiert. Oder gezwungen, pragmatisch und am eigenen Nutzen orientiert zu sein. Die Idealisten und Idealistinnen, die sich für Anliegen einsetzen, von denen sie persönlich nicht direkt profitieren. Ja? Also die für altruistisches Engagement zu gewinnen sind, die sich für andere einsetzen. Das ist eine sehr kleine Gruppe, tendenziell weiblich. Ja? Eine kleine, aber Gott sei Dank eher stabile Gruppe. Ja? Eine zweite Gruppe wird größer, das sind die Pragmatiker und Pragmatikerinnen, die sich vielleicht mal für etwas engagieren, aber nur dann, wenn sie einen persönlichen Nutzen daraus ziehen. Ja, das ist so der breite Mainstream. Von Seiten der Jugendarbeit wurde gewisse Zeit lang immer wieder argumentiert, neben diesem Nutzenaspekt und dem Idealismus könnte es doch noch ein drittes wichtiges Motiv geben, das junge Menschen zu freiwilligem Engagement, freiwilligen Arbeit motiviert. Ja, man könnte ja sagen, man macht gemeinsam mit anderen jungen Leuten etwas, man erlebt Geselligkeit, man hat Spaß miteinander. Ja, ist eine nette Idee. Ja, ein Wunsch vieler Erwachsener. Ich sage als Jugendforscherin, wir müssen realistisch bleiben, Geselligkeit erleben und mit anderen Leuten gleichen Alters Spaß haben, kann man auch woanders, nicht nur in der freiwilligen Organisation. Ja, also diese Geschichte ist rückläufig. Wenn wir jetzt über junge Menschen und Engagement sprechen, müssen wir all das sehen und wir müssen auch immer im Auge haben, dass die Engagierten sich möglicherweise anders ausdrücken, als wir es erwarten würden. Ganz generell gilt, dass junge Leute in der Konsumgesellschaft aufwachsen und sich sehr stark über Konsumpraxen ausdrücken. Ja, also Konsumkultur ist Alltagskultur. Die, die eigentlich gar keine Kohle haben, um zu konsumieren, konsumieren oft gerade teure Marken, um zu zeigen, dass sie doch nicht solche Outcasts sind. Ja? Das heißt, da hat man dann ein teures Marken-T-Shirt oder coole Turnschuhe und legt drauf Wert und protzt damit. Gerade in dem Segment findet man vor allem bei männlichen Jugendlichen wahnsinniges Markengeprotze. In den privilegierteren Milieus, wo die Kohle da ist, kann man darauf verzichten, mit Marken zu protzen. Aber man arbeitet natürlich auch mit den Ausdrucksmitteln, die einem die Konsumgesellschaft vermittelt hat. Wenn man ein politisches Statement setzt, setzt man das sehr oft über Konsum. Man konsumiert fair produzierte Produkte. Und man boykottiert die, die nicht fair produziert sind. Und insofern hat sich ein neuer Begriff gefunden. Man spricht nicht mehr von Konsumboykott, sondern von Boykottkultur. Und ich habe Ihnen hier auf der Folie grafisch, visuell aufgelöst, wie diese Konsumwelten aussehen. Das heißt, auch die Konsumkritischen, die mit ihrer Konsumkultur ein Statement für fair produzierte Waren setzen wollen, konsumieren. Und die schauen auch super schick aus. Und das Zeug kostet auch entsprechend. Das müssen wir sehen, wenn wir über heutige Jugend sprechen. Und wir müssen natürlich sehen, dass die heutige Jugend Digital Living, ja, also die digitale Lebenswelten, ja, zu 100% perfektioniert haben. Nicht zuletzt aufgrund des mobilen Internets. Sie finden halt kaum mehr einen Jugendlichen, der kein Smartphone hat. Ja? Und das iPhone ist natürlich das Nonplusultra, die Nerven, eine deutsche Popband, sagen, das iPhone ist in unserer Generation die neue Rolex. So einfach ist das, ein Statussymbol. Ja. Ohne Smartphone geht's nicht. Ja, auch ohne Web 2.0 Community ist es für viele nicht denkbar. Wenn wir uns die Facebook-Communities anschauen, hat der durchschnittliche Jugendliche so um die 300 Facebook-Freunde. Also das sind jetzt nicht wirkliche Freunde, aber Leute, die man halt, ja, addet. So nennt sich das. Wenn man mit Jugendlichen zu diesem Thema arbeitet, sagen sie ja, es gehört dazu, aber langsam nervt es. Ich finde das spannend. Also die kritische Reflexion ist durchaus mit dabei. Ja. Jugendliche bemerken, dass wir dazu tendieren, wir alle, auch wir Erwachsene, dazu tendieren, uns zu Sklaven des digitalen Lifestyles zu machen. Das heißt, wir nutzen Technologie nicht, um beispielsweise Zeitsouveränität zu gewinnen, ja, sondern sind always on und immer erreichbar. Ja. Ich habe ein Zitat mitgebracht aus einer Gruppendiskussion, da sagt ein Mädchen, ich finde, ein Handy ist eigentlich dafür da, dass ich meinem Handy sage, was es machen soll. Aber tatsächlich ist es ganz anders. Irgendwie sagt mir mein Handy mehr, was ich machen soll. Ich weiß nicht, ich schaffe es einfach nicht wegzudrücken. Ja. Und das, was diese junge Frau erzählt, ja, ist etwas, was nicht nur im jugendlichen Alltag zu beobachten ist, sondern auch im Erwachsenenalltag. Ja. Was bei Erwachsenen vielleicht noch nicht so gang und gäbe ist, dass man, wenn man miteinander ist, wenn man zusammensitzt, nebeneinander sitzt, aber nicht spricht, sondern sich SMS schickt. Ja. Das haben wir noch nicht so ganz intus. Ja. Und es ist, würde ich sagen, auch noch nicht so ganz der Fall, dass man auf ein Konzert geht und jetzt nicht die Bühnenshow beobachtet, sondern mit Handy oder iPad alles festhält und sofort in die Web-Community lädt. Ja? Die sind uns um eine gute Nasenlänge voraus. Ja? Ob das wünschenswert ist, darüber können wir dann gleich noch diskutieren. Ja? Bevor wir dazu kommen, müssen wir uns natürlich auch damit beschäftigen, was das alles heißt. Ja, wir sehen jugendliche Alltagskulturen, jugendliche Medienkulturen. Wir müssen uns fragen, wofür steht das? Ja, ich glaube, das, was wir hier beobachten, ist einfach eine jugendkulturelle Lesart der Gesetzmäßigkeiten der Volksgesellschaft. Man produziert sich im Web, man vermarktet sich, verkauft sich, zeigt alles. Ja, zeigt alles so, wie man glaubt, dass es gesehen werden sollte. Man zeigt es nicht so, wie es ist. Man zeigt sich auch selber nicht so, wie man ist, sondern man zeigt sich so, wie man glaubt, dass man dann irgendwie positives Feedback kriegen könnte. Likes, Kommentare. Ja? Diese Selbstinszenierung, dieses Self-Marketing ist etwas, was ganz, ganz typisch oder ganz, ganz charakteristisch für die Erfolgsgesellschaft ist. Die Erfolgsgesellschaft ist in der Soziologie definiert als eine Gesellschaft, die anders funktioniert als die klassische Leistungsgesellschaft. In der Erfolgsgesellschaft geht es nicht mehr nur darum, dass man Leistung bringt. Mit Leistung allein ist noch nichts getan. Man muss die Leistung auch entsprechend verkaufen können. Ja? Also wir sagen immer, junge Menschen sollen Leistungsträger sein. Sie sollen Erfolgsmenschen sein. Ja, nicht Leistungsträger, aber wenn sie nur Leistungsträger sind, haben sie noch nichts gewonnen. Ja? Und das muss man natürlich üben. Das AMS übt das mit den Jugendlichen in Bewerbungstrainings. Das führt dazu, dass sie dann Bewerberinnen haben, die alles Mögliche versprechen, was sie niemals halten können. Ja? Und nach dem ersten Probetag sind beide Seiten frustriert. Ja? Aber wir machen es trotzdem weiter, weil wenn man sich nicht verkaufen kann, und wenn man jetzt sagt, ich bin das Gelbe vom Ei, ich kann alles, ja, hat man keine Chance, überhaupt zum Probetag zugelassen zu werden. Ja? Das ist die Welt, die die Erwachsenen vorgeben. Ja? Und man findet es eben, wie gesagt, auch in der jugendkulturellen Welt. Ja? Im Web 2.0 wird trainiert, marktförmige Selbstbeschreibungen. Sich so zeigen, sich so inszenieren, wie man glaubt, dass man gesehen werden sollte. Facebook und Co. sind da allem voran Probebühnen. Ja. Das, was mich so ein bisschen stutzig macht, ist, dass Jugendliche völlig unkritisch dem gegenüberstehen, dass sie ja wenn sie dann mitmachen, dann ständig evaluiert werden. Ja? Das heißt, der eigene Wert bemisst sich daran, ja, ob der Like-Button gedrückt wird, was an Kommentaren gepostet wird. Ja? Wenn man nicht geliked wird und wenn es nur böse Kommentare gibt, ist man nichts wert. Ja? Und ja, bevor man sagt, ich halte mich da draus und setze mich außerhalb des Spiels, ja, setze mich aus dem Spiel raus, sagt man ja, ich mache mit, weil es gehört sich einfach so. Ja? Jetzt darf man diesen jungen Leuten, die so agieren, natürlich nicht unterstellen, dass die glauben, wenn sie viele Facebook-Freunde haben, hätten sie viele Freunde. Die können natürlich differenzieren. Es wird immer wieder gesagt, okay, diese Jugend vergisst ja auch völlig drauf oder verlernt völlig, was gute Freunde sind. Die können durchaus differenzieren. Die sagen, ich habe zwei, drei gute Freunde, auf die ich mich verlassen kann. Wenn ich in der Tinte stecke, kommen die und helfen mir. Ja, und alles andere sind Facebook-Freunde. Das ist was anderes. Ja. Jetzt könnte man sich natürlich fragen, warum braucht man die? Es ist nicht einfach wichtiger, dass man Leute hat, die einem helfen, wenn man wirklich mal in der Tinte steckt. Ja? Wenn alle Jugendlichen sagen, ja, das ist schon wichtig. Aber es ist auch wichtig, diese vielen Facebook-Freunde zu haben. Oder viele Nummern im Handy abgespeichert zu haben. Ich habe Ihnen da ein Gespräch mitgebracht, dass ich ein Zitat aus einem Gespräch, das ich belauschen durfte in der U-Bahn. Ich fahre ins Büro, komme von einem Termin, fahre ins Büro, sitzen mir gegenüber zwei Lehrlinge, die von der Berufsschule nach Hause fahren. Und sie zeigen sich hier wechselseitig ihre neuen Handys, also sie protzen mit ihren Handys. Und plötzlich sagt der eine zum anderen, hey Mann, so famous ist nicht jeder in unserem Alter. Hey, ich bin urfamous, ich habe 100 Freunde in meinem Handy drinnen. Ja? Also es geht da nicht um die Freunde, sondern es geht darum, famous zu sein. Ja? Also nachgefragt zu sein. Ja? Gut, das ist Erfolgsgesellschaft. Und Selbstoptimierung, das ist natürlich auch Erfolgsgesellschaft. Selbstoptimierung, ich habe schon gesagt, im Beruf, in Bildung, in Bildungswelten, Schule, Ausbildung, aber auch bei ganz banalen Alltagsdingen, zum Beispiel beim Essen. Gerade wenn wir über Jugendliche sprechen, reden wir oft darüber, dass die sich doch gesünder ernähren sollten. Und es gibt viele Initiativen, die gesunde Ernährung bei jungen Menschen fördern. Ja? Jetzt muss man mal zuerst festhalten, dass viele junge Menschen sich nicht gesund ernähren wollen und dass wir Erwachsene, die wir uns gesund ernähren, nicht unbedingt Vorbilder sind. Das müssen wir mal als erstes festhalten. Und zweitens müssen wir festhalten, dass in dieser auf Selbstoptimierung fokussierten Erfolgsgesellschaft gesunde Ernährung möglicherweise gar keinen Platz hat. Ja? Gesunde Ernährung bedeutet im Regelfall, dass man auch Zeit investiert. Ja, dass man überlegt, was man isst, dass man die Lebensmittel zubereitet, dass man langsam isst, damit man gut verdauen kann, etc. etc. Ja, und in der Welt, in der diese jungen Erfolgsmenschen sich bewegen, geht es aber darum, dass man Zeit spart und am Ball bleibt. Und wie macht man das? Zum Beispiel mit der Warrior-Diät. Die Warrior-Diät, das ist nicht etwas, was in irgendeinem voll verschrillten Erwachsenen Printmagazin aufgetaucht ist. Das ist die Warrior-Diät ist mir ins Auge gestochen in einem Szene-Magazin von jungen Migranten für jungen Migranten, das in Wien produziert wird. Ja? Da werden Diätmänner vorgestellt, so austrainierte Muskelmänner und auch alle möglichen Ernährungsstile. Und dann liest man halt über die Warrior-Diät. Kein Frühstück, kein Mittagessen, abends aber viel. Was bringt das? Macht tagsüber aktiv, ja, steigert die Leistungsfähigkeit, weil der Körper den ganzen Tag über in der Hungerphase ist, so wird das Nervensystem angeregt und der Stoffwechsel aktiviert. Punkt. Ja? Von Jugendlichen für Jugendliche. Ja? Und man kann es natürlich noch schräger anpacken, man kann so nach Amerika blicken, da gibt es ja sehr viel Schräges zu beobachten. Soylent, ein Pulverdrink. Soylent unter dem Motto Free Your Body, erfunden so vor gut zwei Jahren von einem Techniker, der sich gedacht hat, warum sollen wir so viel Zeit für Essen investieren? Ich erfinde jetzt einen Pulvershake, wenn man den trinkt, braucht man nichts mehr essen, man braucht keine Zeit mehr für Essen investieren. Und die erste Marketingwelle, die gekommen ist, hat dann wirklich also die Argumente gebraucht. Sie brauchen nie mehr Zeit aufwenden, unnötig Zeit aufwenden für Essen. Trinken Sie diesen Trink und alles ist bestens. Mittlerweile hat der Eigentümer gewechselt. Das heißt, jemand hat die Firma oder dieses Produkt aufgekauft und die Firma aufgekauft. Jetzt haben wir Soylent 2.0. Ja, die Flaschen schauen noch ebenso unattraktiv aus wie in der Anfangsphase. Das muss nicht schön sein. Ja, das ist kein Lifestyle-Produkt, das ist etwas, das Zeitsparen hilft. Das ist ein Werkzeug, so wie der Schraubenzieher oder die Kombizange. Ja? Und jetzt geht die Argumentation, die Marketingkommunikation in die Richtung, ja, wenn ihr Säulein trinkt, dann habt ihr wenigstens Zeit, dass ihr euch irgendwann mal mit euren Freunden Viertelstunde, 20 Minuten in den Park setzt und dann könnt ihr Pause genießen. Und sonst wäre die Zeit für Lebensmittelbeschaffung und Kochen verbraucht. Ja? Selbstoptimierung. Ja? Und natürlich die Dimension, die das Ganze annimmt, also das wirkt jetzt so schrill, aber das ist in unserem Alltag drinnen. Wir schauen nur oft nicht genau genug hin. Ja? Die Dimensionen, die das Ganze annimmt, sind Jugendlichen oft durchaus bewusst. Ja? Und sie haben einerseits das Gefühl, dass sie mit müssen und andererseits fühlen sich sicher ein bisschen unrund. Und in den Jugendkulturen, die eben die Gestalt der Epoche immer in besonders markanter Weise markieren, ja, beobachten wir derzeit bereits eine Absetzbewegung. Ja. Alles immer optimiert, auch auf der Lifestyle-Ebene immer alles optimiert. Ja. Das kann es nicht sein. Ja. Denken sich viele, die in den eher privilegierten Milieus zu Hause sind. Ja. Jugendkulturell beobachtet man einen neuen Trend und der kommt auch von Amerika zu uns. Normcore nennt sich das. Wenn man es jetzt in unserer Sprache übersetzt, ist das nichts anderes als normal ist das neue cool. Ja? Und das klingt jetzt so hausbacken. Ja? Wenn man sich ein bisschen anschaut, wie die Normkulturen funktionieren, sind die aber durchaus jugendkulturell dicht. Ja? Da ein Bildbeispiel mitgebracht, being special versus being free. Ja? Das ist ein Foto, das gepostet ist in einer Tumblr-Community, die sich nennt So Normcore. Ja? Das heißt, muss die Frage, die hier gestellt wird, ja, ist, muss ich immer total speziell sein? Wie viel Energie muss ich aufwenden, damit ich mich ständig von allen unterscheide? Ja? Dass ich total einzigartig bin und deshalb Anerkennung finde. Oder ist es nicht eigentlich viel schöner, da drauf zu pfeifen, auf diese Vorgabe zu pfeifen und sich selber frei zu fühlen. Ja? Und das wird jetzt aber nicht so argumentativ auf Print-Schiene kommuniziert, sondern im Web 2.0 auf Tumblr, ja? Auf einer ganz coolen Web 2.0-Plattform. Ja? Und für diese Linie oder für diesen Normcore-Trend gibt es mittlerweile natürlich auch Vorbilder aus dem Pop. Ich habe da nur zwei Beispiele mitgebracht, die derzeit so ziemlich alle Musikmagazine füllen. Ja? Heinz, eine Mädchen-Garagentrend aus Madrid. Wenn man sich die Mädels anschaut, ja? Oben ein Screenshot aus einem Video, schaut aus wie aus einem Jugendzentrum irgendwo in Vorarlberg, unten ebenfalls Bild-Selfie, ja? Wie aus einem Jugendzentrum in Vorarlberg. Also einfach normal ist das neue cool. Ja? Und die sind der totale Hype. Ja, oder Annenmay Kantereit, ja, eine deutsche Jungsband. Ja. So. All das ist eben Jugend in der Gegenwartsgesellschaft. So wie ich es eingangs gesagt habe, vielfältig, komplex, widersprüchlich. Ja. Und bis zum guten Grad auch so, wie Gesellschaft das eben zulässt. Ja. Oder forciert und fördert. Ja. Und jetzt komme ich zum Schluss nochmal zu diesem Punkt, unsere Gesellschaft, Jugend als Produkt gesellschaftlicher Strukturen. Wenn wir über Jugend heute reden, müssen wir immer über die Gesellschaft, ja, die wir mitgestalten, ja, sprechen. Und ich glaube, ein Kernproblem unserer Zeit, unserer Gesellschaft ist, dass sich sehr viel in so einer seltsamen Zustand befinden, den ich als rasenden Stillstand bezeichnen würde. Ja, wenn man sich das Bildungswesen anschaut, wenn man sich die Arbeitswelt anschaut, wenn man sich die Politik anschaut und die vielen anliegenden Fragen, auch wenn man sich so im Privatleben der Menschen, die wir in unserem Umfeld haben, umschaut, ist sehr viel rasender Stillstand da. Ja? Überall ist Dynamik, ja? Und dennoch bewegt sich sehr wenig. Ja? Und das hat vielleicht damit zu tun, dass eben heute so vieles schnell gehen soll. Wenn alles immer schnell gehen soll, ja, dann hat man kaum Spielraum, um Neues in die Welt zu bringen, um mit neuen Ideen, mit neuen Konzepten zu experimentieren. Ja. Und in einer Welt, in der alles schnell geht und in der es auch immer heißt, dass man sich selbst noch optimieren könnte und sollte. Ja? Es ist auch ganz normal, dass man jetzt nicht mehr über den eigenen Tellerrand rausblickt, sondern auf sich selbst konzentriert. Und das machen wir Erwachsenen genauso wie die Jugendlichen. Ja? Und gleichzeitig droht uns in einer solchen Welt der Burnout. Burnout, die neue Volkskrankheit. Ja? Selbsterschöpfung. Das Thema in der Psychologie, mit dem man sich ganz fest beschäftigt. Ja. Man weiß, dass es Selbsterschöpfung gibt. Ja. Man weiß, dass man die wieder loswerden kann. Man kennt die Mechanismen nur nicht so genau. Ja. Das heißt, Selbsterschöpfung bedeutet, dass man zumindest auf Zeit keine Ressourcen für nichts, um es einmal so alltagssprachlich zu formulieren, hat. Ja. Wer am Rande der Selbsterschöpfung steht, der hat ganz sicher keine Zeit und Energie, um sich irgendwo freiwillig zu engagieren. Das müssen wir einfach sehen. Das ist das Negativszenario, das ich aufmachen möchte, die Dystopie, die negative Utopie. Und jetzt kann man sich natürlich fragen, was wäre jetzt die positive Perspektive, was wäre eine positive Utopie? Und dann möchte ich jetzt am Ende nochmal die Stimme direkt in die Popkultur geben. Ja, ich möchte mit Jenny Beth der Frontfrau einer britischen Pop-Noir-Band sprechen. Sie schlägt vor, dass wir vielleicht einfach mal durchatmen sollten, dass wir vieles vielleicht langsamer angehen sollten, ja, und vielleicht, um es mal so ganz plakativ zu formulieren, auch mal die Klappe halten sollten. Ja. Wenn uns das gelingen würde, würden wir nämlich möglicherweise die kreativen, kritischen, ja, querdenkerischen, konstruktiven Potenziale, die in der heutigen Jugend auch stecken, ja, sehen und spüren. Ich glaube, über all das müssen wir jetzt dann diskutieren, wenn wir das Thema wertvolle Kinder ernst nehmen. Und damit komme ich schon zum Schluss und sage fürs erste Mal ganz herzlichen Dank.